irgendwann einmal bist du dann 50, dann fängst du zum Schwitzen an. Wenn du es nicht aushältst, könntest du eventuell Hormone nehmen, aber eher nicht. Am besten ist, du hältst das durch, weil irgendwann bist eh durch und dann ist alles wieder gut. Das hat uns das Gefühl gegeben, wir müssen stark genug sein. Es ist Licht am Ende des Tunnels und dann ist alles wieder gut. Und das ist einfach nicht so.
Willkommen bei My Finest, dem Podcast für Frauen, die ihre feinste Zeit jetzt leben wollen. Mit mir, Isabel Flandorfer.
Hallo, schön, dass du da bist. Wenn wir über die Lebensmittel sprechen und über unser Wohlbefinden und darüber, wie wir unsere feinste Zeit leben können, müssen wir natürlich auch über die Veränderungen sprechen, die im Zuge der Wechseljahre und unserer hormonellen Veränderungen auf uns zukommen. Ich bin jetzt 53 und ich habe vor circa 5 bis 6 Jahren nicht einmal im Ansatz daran gedacht, dass ich mich bereits in der sogenannten Perimenopause befinde. Ich habe den Begriff nicht einmal gekannt. Jetzt weiß ich, dass vieles von dem, was ich da schon an Symptomen hatte, sehr wohl auf die Wechseljahre zurückzuführen war. Und um dieses Thema aus medizinischer Sicht und in all seinen Facetten zu beleuchten und auch Antworten auf die vielen Fragen rund um die Wechseljahre zu bekommen, ist heute Frau Dr. Doris Gapp bei mir zu Gast. Liebe Doris, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Doris, du bist Ärztin für Allgemeinmedizin mit über 20 Jahren Erfahrung und einer Spezialisierung auf Frauenmedizin. In deiner Ordination Home of Health im 1. Bezirk in Wien bietest du ganzheitliche Medizin für alle Altersstufen an, mit einem Schwerpunkt auf Vorsorge, Eisenmangel und Menopause. Und wenn wir heute eben über die Menopause sprechen, muss ich dich fragen, was hat dich eigentlich veranlasst, dich besonders auf dieses Thema zu spezialisieren und dich dieser Frauenmedizin und dem Thema Wechseljahre zu widmen?
Ja, also die Frauenmedizin begleitet mich schon sehr, sehr lange, also seit sicher mehr als 20 Jahren. Aber das Thema Menopause, da war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage es jetzt einfach ein bisschen ein Spätzünder, wie leider die meisten von uns Ärzten, weil wir in diesem Thema nicht, in dieser Materie einfach gar nicht ausgebildet wurden. Also es hat auch eigentlich bis vor kurzem geheißen, die Hormone gehören den Gynäkologen. Und es hat sich niemand anderer außer die Gynäkologen mit dem Thema Hormone beschäftigt, ja. Und ich weiß es ganz, ganz genau, vor circa 2,5 Jahren hat mir eine liebe Freundin, ich sage gleich hier, liebe Lisi, vielen Dank, einen Podcast weitergeschickt. Und zwar war das ein Interview mit Lisa Mosconi, einer italienisch-amerikanischen Neurowissenschaftlerin, die zum Thema The Menopause Brain gesprochen hat. Und ich weiß haargenau, wo ich war zu dem Zeitpunkt, dass ich diesen Podcast angehört habe, weil ich kriege eigentlich noch immer eine leichte Gänsehaut, weil dieser Podcast war eye-opening und mind-blowing für mich, weil ich alle diese Symptome, die ich weder bei mir zuordnen konnte, noch bei meinen Patientinnen zuordnen konnte, dort wiedergefunden habe. Und habe dann das Buch gekauft, The Menopause Brain von der Lisa Mosconi, bin euphorisch in die medizinische Buchhandlung gestapft und wollte ein Buch zum Thema, ein medizinisches Fachbuch zum Thema Menopause. Und da hat es dann begonnen, wirklich schräg zu werden, weil das gibt's nicht.
Ja? Wahnsinn. Und das war jetzt vor?
Das war vor 2,5 Jahren. Mhm. Dann haben die mich in die mehr oder weniger zu den Ratgebern geschickt. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann es auch nicht sein. Dann habe ich angefangen, mir von sämtlichen Freundinnen aus Amerika Bücher mitbringen zu lassen und habe mich dann eher auf die englischsprachige Literatur, die aber jetzt nicht rein für Ärzte war, sondern eigentlich für Frauen aller Art, also nicht ein rein medizinisches Fachbuch. Dann habe ich versucht herauszufinden, wo gibt es Kongresse, Fortbildungen für Ärzte. Und dann hat mich mein erster Weg nach Hamburg geführt. Dann habe ich Harvard Menopause Congress online attended. Dann war ich jetzt vor kurzem in London. Und seit dieser Zeit vor 2,5 Jahren lässt mich das Thema einfach überhaupt nicht mehr aus. Und meiner Familie gehe ich manchmal schon ein bisschen auf die Nerven, weil sie sagen, ich bin besessen davon. Ja, bin ich definitiv, gebe ich zu, weil ich jetzt weiß, dass so viel schon in dieser Zeit passiert und auch schon bei mir passiert ist, was zum Teil irreversibel ist. Also ich habe eine Osteopenie. Mhm. Ja,
Osteopenie ist
eine Vorstufe der Osteoporose, mhm, die bis zu einem gewissen Grad reversibel ist. Aber eben, ja, schauen wir, ob sie ganz weggeht. Ich arbeite hart daran. Ich hatte massiven Knorpelschaden im Knie, der schlechter geworden ist durch die chronische Entzündung.
Mhm. Kenne ich. Ja. Bei mir auch, ja.
Und das hat mir niemand gesagt. Und das Dritte ist, ich habe einen hohen Blutdruck. den ich auch nicht hatte. Ja, und alle diese Dinge sind in der Perimenopause entstanden.
Das heißt, das sind schon mal Symptome, die du hattest, die auf die Wechseljahre zurückzuführen waren und die du dann quasi mit deinen Informationen oder all dem, was du dich beschäftigt hast, auch verbessern konntest.
Ja, na jetzt wo ich es weiß, arbeite ich hart daran. Mhm. Ja. Mhm. Aber damals das ist ja her bei mir, die ersten Symptome hatte ich, glaube ich, mit 45. Mhm. Und mit 45, ich hatte mein ganzes Leben lang die Hormonspirale, also nicht mein ganzes Leben lang, aber ich hatte lange die Hormonspirale, das heißt, ich hatte keine Blutung, ich hatte keine Hitzewallung und ich war 45. Und wie du selber gesagt hast, der Begriff Perimenopause, der war kein Begriff, der mir bekannt war und ich bin Ärztin. Ja, ich wusste es einfach
nicht. Es ist verrückt. Es ist ja so, wir schreiben das Jahr 2026 und wir sprechen für mich gefühlt, ja, sagen wir seit 1,5, 2 Jahren verstärkt über die Wechseljahre und die Auswirkungen. Warum waren denn diese Wechseljahre, wie erklärst du es dir, so lange so ein Tabuthema und die Frauengesundheit und die Frauenmedizin ist ja nach wie vor fast in den Kinderschuhen, möchte man sagen. Und man sagt, man greift sich eigentlich an den Kopf und denkt sich, warum ist das nicht schon viel besser erforscht und untersucht?
Also erstens einmal wurde irrsinnig viel weniger Geld in Frauengesundheit investiert. Das fängt an, sich langsam zu ändern, aber wir sind noch lange nicht dort. Punkt eins. Punkt zwei, sämtliche Studien wurden die Frauen ausgeschlossen, weil schon bekannt war, dass Frauen als Studienteilnehmerinnen schwierig sind, weil sie aufgrund der Hormone nicht einheitlich sind.
Mhm, ja? Diese Schwankungen stattfinden.
Genau, weil Schwankungen ja stattfinden. Das heißt, es wurden Frauen in Studien, die Studien wurden alle an Männern gemacht. Junge 30-Jährige, also 30-jährige Männer war so die Durchschnittsgeschichte. Dann hat man generell über so Dinge, die Frauengesundheit betreffen, die Menopause, also die Blutungen, den Zyklus, hat man früher nicht gesprochen. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt ist, viele Symptome, die begonnen haben, bevor jetzt noch mehr oder weniger die letzte Blutung da waren, haben das Gehirn betroffen. Ja, das heißt Stimmungsschwankungen, Depressionen. Die Frauen haben sich plötzlich überfordert gefühlt, haben aus dem Nichts zu weinen begonnen.
Ich würde sagen, so hat es bei mir auch begonnen. Ja.
Und das wurde ja damals nicht mit den Hormonen assoziiert. Das heißt, die Frau hat ein Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr, dass sie überfordert ist, dass sie ihren Alltag nicht mehr meistern kann. Also es war eigentlich mit Scham und behaftet. Und dann hat man eindeutig nicht darüber gesprochen, sondern man hat versucht, irgendwie selber durchzukommen. Mhm. Und es gibt ja, glaube ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr das ist, aber es gibt ja den Rolling Stones Song Mama's Little Helper. Mhm. Und es wurden den Frauen ganz, ganz frühzeitig Psychopharmaka verordnet.
Ja, verrückt, ja.
Das war an der Tagesordnung, weil die haben für den Schlaf was gekriegt, der nimmt eine Schlafmittel, für die Beruhigung was gekriegt und. Mhm. Das war völlig okay, aber man hat das die Forschung oder beziehungsweise das Hauptaugenmerk auf die Hormone, das kommt jetzt erst in der letzten Zeit.
Ja, also in Wahrheit eigentlich haarsträubend. Du hast ja mit ganz vielen Frauen zu tun, permanent, jeden Tag. Was sind denn so die Hauptsymptome oder die ersten Symptome, mit denen Frauen kommen, die sie besonders belasten?
Also es gibt eine spannende Untersuchung von der Dr. Louise Newson. Das ist für mich eine der tollsten Frauen, wenn es um Perimenopause und Menopause geht, eine Britin. Die haben eine Studie an 40.000 Frauen gemacht und das erste Symptom, also an der ersten Stelle, ist Fatigue. Mhm. Ja, also wirkliche Erschöpfung, Fatigue war erste Stelle. Dann kommen
das ist dieses, ich kann nicht mehr alle Bälle in der Luft halten. Ich bin oft einfach früher erledigt als sonst.
Extrem müde und erschöpft. Mhm. Extrem müde und erschöpft. Dann kommen die Symptome, alle das Gehirn betreffend. Ja? Also das heißt Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung. Frauen, die plötzlich aus dem Nichts sagen, also ich kann nicht mehr vor Leuten reden, ich traue mich nicht, Ängste. Ja, mhm. Panikattacken. Das wird ganz oft nach wie vor heute als Burnout bezeichnet. Ja, heißt nicht, dass nicht viele von den Frauen doch auch ein Burnout haben. Aber warum, wenn ich bis jetzt alles auf die Reihe gekriegt habe, was ist passiert, dass ich es plötzlich nicht mehr auf die Reihe kriege? Also das, was uns bewusst sein muss, dass unsere Hormone sind Neurotransmitter. Das bedeutet, sie wirken im Gehirn. Wir haben überall im Körper, aber vor allem auch im Gehirn, Rezeptoren für Östrogen, Testosteron, Progesteron, dockt an dem GABA-Rezeptor an. Ja? Das heißt, die haben wir überall. Und das Erste ist, wenn die Hormone zu schwanken anfangen, dass wir es an psychischen Problemen, also Schlafstörungen und all die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, merken, da kann ich noch einen völlig normalen Zyklus haben. Da kann mein Hormonstatus völlig in Ordnung sein und ich beginne aber mit Symptomen. Und mit diesen Symptomen kommen die Frauen natürlich zu mir und das war das, wo ich dann vor 5, 6, 7 Jahren zu den Frauen das Gleiche gesagt habe, wie ich zu mir gesagt habe, ja, das ist, wir haben halt so viel Stress und das ist die Überbelastung. Mhm. Jetzt weiß ich's.
Ja, und das Lustige ist, was du nicht erwähnt hast und was ja die meisten glauben, wo ist die Hitzewallung?
Genau.
Also auf die wartet man, ja. Mittlerweile kann man es vielleicht auch schon besser mit dem Schlaf verknüpfen, aber man wartet doch, oder so habe ich das damals noch gesehen, naja, irgendwann mit 60 fange ich an zu schwitzen, dann bin ich im Wechsel.
Genau. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser Studie von der Dr. Louise Newson. Wenn du fragst, eben die Frauen gefragt hast, welche Symptome belasten dich am meisten? Die Hitzewallung, Achtung, kam an Stelle 44.
Spannend.
Und das ist total spannend, weil das ist die, mit der ja die Menopause verknüpft wird.
Total in Verbindung gebracht wird. Ja. Du schreibst aber auch auf deiner Homepage zum Beispiel von der alten Menopause und von der neuen New Menopause.
Ja.
Was kann man sich darunter vorstellen? Was war früher anders als jetzt?
Also die Begrifflichkeit hat sich geändert. Also die alte Menopause hat es irgendwie so geheißen, irgendwann einmal bist du dann 50, dann fängst du zum Schwitzen an. Wenn du es nicht aushältst, könntest du eventuell Hormone nehmen, aber eher nicht. Am besten ist, du hältst das durch, weil irgendwann bist eh durch und dann ist alles wieder gut. Das heißt, es hat uns das Gefühl gegeben, wir müssen stark genug sein. Es ist Licht am Ende des Tunnels und dann ist alles wieder gut. So. Und das ist einfach nicht so. Punkt 1. Wir haben die Perimenopause, das heißt, Symptome sind weit mehr als nur die Hitzewallungen. Symptome fangen 7 bis 10 Jahre vorher an. Und wenn die Hormone weg sind, kann zwar sein, dass die Hitzewallungen weg sind, ja, weil manche haben dann keine Hitzewallungen, manche haben genauso mit 60, 70 noch Hitzewallungen, dann fallen wir aber um den Benefit der Hormone um. Und das ist das, worüber nicht gesprochen wurde und was mich, ein Thema, das mich so unglaublich, ich würde schon fast sagen, zornig macht, ist, selbst auf medizinischen Kongressen ist das Thema Osteoporose riesengroß. Und es wird immer wieder darüber gesprochen, was kann ich gegen Osteoporose machen? Aber es wird nirgends darüber gesprochen, was kann ich machen, um eine Osteoporose zu verhindern. Und das ist etwas, wo ich mir als gerade als jemand, die im Vorsorgebereich so aktiv ist, ist es nicht das Ziel, dass ich verhindere, dass die Frauen eine Osteopenie und dann eine Osteoporose bekommen? Ja,
das eigentlich, heißt, eigentlich verrückt. Also eigentlich möchte man das ja verhindern, wie du sagst, verhindern und der Prävention arbeiten und nicht dann im Nachhinein aufräumen
müssen. Genau, den Schaden beheben. Weil die Knochendichte ist ganz massiv abhängig von den Hormonen, vom Östrogen. Wenn das ist schon allen Ärzten bekannt, ja, das wissen wir alle. Ja. Aber zum Beispiel ist nicht allen bekannt, wie wichtig Sport ist. Zu dem kommen wir nämlich an, in Ache auch noch. Ja. Und es ist zum Beispiel, und das war etwas, was mich ganz massiv schockiert hat, ich war in der Zeit, in der ich in der Perimenopause war, sportlich. Ich habe nicht nur jetzt Cardio-Training gemacht, sondern damals war es Hot Iron und Deep Work. Ich habe wirklich viel auch Muskeltraining gemacht und bin zur Knochendichte-Messung gegangen mit 55. Die Empfehlung ist zwischen 60 und 65. Das heißt, ich bin eigentlich eh früh gegangen. Und da wurde die Osteopenie festgestellt. Das heißt, diese Knochendichte-Reduktion ist entstanden in einer Zeit, wo meine Hormone geschwankt haben, beziehungsweise nicht da waren, ich aber trotzdem sportlich war.
Wow.
Ja?
Wenn wir noch einmal zurückgehen zu den Symptomen, welche sind denn die häufigsten, wo du sagen kannst, es ist eben die Abgeschlagenheit und die Erschöpfung, hast du gesagt, dann Ängste, Verstimmungen, psychische Verstimmungen. Wie geht's dann weiter? Wenn an 44. Stelle erst die Wallungen kommen, dann ist ja da noch ganz viel dazwischen
Platz. Da ging es um, was belastet mich am meisten. Ja, also das heißt, es ist schon so, dass mehr Frauen schwitzen. Ich habe interessanterweise keine einzige Hitzewallung gehabt. Ich kann mich aber erinnern, vor Jahren bei den Freundinnen treffen, hat immer irgendeiner einen Fächer in der Hand gehabt.
Ja, das ist der Klassiker.
Die Hitzewallung ist schon ein massives Thema. Nur es ist in der Belastung, was belastet die Frauen, ist alles, was die Psyche betrifft und den Schlaf betrifft, das, was die Frauen am meisten belastet. Ja, wenn die Frau auch das Gefühl bekommt, sie kriegt im Job das nicht mehr auf die Reihe, ja, und sie ist überfordert mit Haushalt, Kind, Job und dann kommt sie zu einem Meeting und das ist ja das, was oft passiert und was mir Frauen wirklich erzählen, sagen, ich merke, es wird vielleicht ein junger Mann mir vorgezogen, weil die merken, ich in der letzten Zeit bin ich immer wieder gereizt oder ich fange aus dem Nichts zum Weinen an. Ja? Mhm. Das heißt, es fängt an, dich im Job zu effekten. Ja? Und wird's haarig, ja? Weil dann brennt der Hut wirklich. Ja? Also das heißt, alles, was die Psyche betrifft, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist die Gelenke und die Muskulatur.
Das ist ja ein Riesenthema. Ja. Also ich meine, ich merke es bei mir, ich höre es im Freundeskreis, bei mir hat es begonnen mit der Schulter, dann ging es in die Hüfte, dann ging es ins Knie, jetzt ist es im Daumengelenk.
Ja.
Und ich habe gemerkt, durch die Umstellungen, darüber werden wir natürlich dann auch jetzt dann sprechen, was kann man alles tun und alles, was ich umgestellt habe, kann ich das in den Griff bekommen, was toll ist.
Ja.
Aber hätte ich davor, wenn ich mich jetzt auch nicht mit beschäftigt hätte, nicht zu dir gekommen wäre, eine gute Beratung und Information bekomme, gar nicht gewusst.
Also was
Entschuldige, kann dir ja passieren, du gehst zu einem Arzt und was können die Ärzte? Sie können operieren und sie können dich mit dem, was sie gelernt haben, dann behandeln. Wenn du ein Pech hast, liegst du unter Messer.
Ja, das Problem ist, dass die Orthopäden es auch noch nicht wissen. Oder jetzt einige schon, aber es kam, wie ich eingangs gesagt habe, es war das Thema der Gynäkologen. Es ist ein großes Problem. Also es ist so, dass andere Fachrichtungen gar keine Ahnung von den Hormonen hatten. Ja, und das Problem ist, dass dadurch diese Geschichte des Muskelabbaus und die Geschichte der Reduktion der Knochendichte und die Geschichte, dass du Schmerzen in den Gelenken hast, es gibt ja auch einen Begriff dafür, the Musculoskeletal Syndrome of Menopause, ist etwas, das nicht bekannt war. Und ich kann mich erinnern, ich bin beim Wandern bergab gegangen und ich habe geweint, weil ich mir gedacht habe, mir tut mein Knie so weh. Und die Antwort war, und es ist nicht vorwurfsvoll, weil ich bin mit meinen Orthopädenfreunden befreundet, sie haben es auch nicht gewusst, genauso wie ich es nicht gewusst habe, dass ich eine massive chronische Entzündung gehabt habe. Mein Daumengrundgelenk habe ich gespürt, meine Knie, also es war irgendwie alles. Und jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben und was die Frauen auch hoffentlich jetzt dadurch, dass sie mehr lesen, mehr hören, bekommen, ist, dass sie dann sagen, hey, da muss noch was anderes dahinter sein. Ja, das kann nicht nur das sein, weil warum sollten jetzt plötzlich alle, die bis zu 43, 44 keine Gelenksprobleme gehabt haben, warum sollen die plötzlich Gelenksprobleme kriegen?
Richtig.
Chronic Inflammation, also die chronische Entzündung aufgrund des Wegfalls des Östrogens.
Genau, da wollte ich eben jetzt einhaken.
Ja.
Das heißt, es beginnt diese Perimenopause. Mhm. Das ist diese Phase quasi vor der Menopause, vor der Zeit, dieses Jahr, glaube ich, die Definition, du wirst das jetzt besser erklären können. Vielleicht sprechen wir mal über die Begrifflichkeiten
die Begrifflichkeit
und was wann
ist
beginnt.
Die Menopause ist die letzte Blutung, wenn 12 Monate danach keine Blutung mehr gekommen ist. Das heißt, eigentlich wird ein Tag in deinem Leben, das ist es jetzt.
Mhm.
Ja. Ist immer retrospektiv, weil ich weiß ja vorher nicht, war das jetzt die letzte.
Genau.
Ja. Die Zeit vor der Menopause, also vor dieser letzten Blutung, ist die Perimenopause. Und da wissen wir, die fängt eben 7 bis 10 Jahre vorher an. Was passiert in dieser Zeit? Es ist so, dass wir mit einer bestimmten Eizellreserve auf die Welt kommen. Ja, also das ist genetisch determiniert. Ich habe so und so viele Eizellen, du hast so und so viele Eizellen.
Mhm.
Und diese Eizellreserve erschöpft sich irgendwann einmal. Das heißt, irgendwann einmal ist es so, dass keine Eizellen mehr da sind. Das bedeutet, nicht mehr jeder Zyklus hat einen Eisprung. Das ist das, wo dann beginnt, dass die Hormone zu schwanken anfangen, weil ich brauche eine Ovulation, also einen Eisprung. Und wenn ich diesen Eisprung habe, werden danach reifen Follikel, Hormone werden gebildet und wenn keine Einnistung stattfindet, Blutung.
Mhm.
Wenn ich aber jetzt keinen Eisprung habe, werden keine Hormone gebildet. Das heißt, es wird einfach eine ich habe diese zweite Phase dann ohne Hormone. Dann kommt wieder eine Blutung und so geht das immer weiter. Jetzt ist das Problem, dass in der Perimenopause immer mehr Zyklen ohne Eisprung sind, also ohne Ovulation sind. Das heißt, in immer mehr Zyklen haben die Frauen weniger Hormone. Das ist ja auch das Typische, was sie erzählen. Jetzt ist mir 3-4 Monate schlecht gegangen und jetzt ist alles wieder gut. Das heißt, man glaubt, es ist alles wieder gut. Na, dann habe ich wieder ein paar Zyklen gehabt, die wieder funktioniert haben und dann kommen wieder mehrere Zyklen, die nicht, und irgendwann einmal ist die Eizellreserve erschöpft. Ja, irgendwann einmal sind die nicht mehr da. Und das ist dann das, wenn dann der Zyklus nicht nur unregelmäßig wird, sondern dann ganz aufhört, wenn die Eizellreserve ganz erschöpft ist.
Das heißt, mein Östrogen und Progesteron beginnt da mit der Hochschaubahn.
Genau.
Und
genau,
mit dem genau. Auf und Ab.
Genau. Weil man muss sich ja so das folgendermaßen vorstellen. Wenn ich im Blut zu wenig Östrogen oder Progesteron habe, dann registriert das das Gehirn und das Gehirn schüttet dann das FSH aus, das follikelstimulierende Hormon, das sagt dann zu den Eierstöcken, jetzt kommt's, macht's aber. Und der Eierstöcke sagen, ja, okay, ich probiere eh. Und dann habe ich plötzlich Spitzen von extrem hohem Östrogen. Ja? Mhm. Und dann rauscht's wieder runter. Ja? Das heißt, es versucht das Gehirn immer wieder den Eierstöcken zu sagen, macht's bitte wieder, wenn die Hormone zu niedrig sind. Und dieses Auf und Ab, wie du sagst, Hochschaubahn, passiert eben in dieser Phase.
Was können wir jetzt tun, um dem entgegenzuwirken und diesen Hormontumult irgendwie auszugleichen? Alle sprechen von der Hormonersatztherapie. Ich kenne ganz viele, die sich nicht drüber trauen, nach wie vor nicht. Du wirst mir sicherlich jetzt erklären können, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Ich glaube, da ist ja auch ganz viel auf Missverständnissen und falschen Studien geschuldet. Wie stehst du zur Hormonersatztherapie? Was kann sie und wie können wir sie einsetzen, dass sich unsere Symptome bessern?
Also ganz, ganz wichtig, dass die Studie, die alles in Verruf gebracht hat, war 2002 die WHI oder WHI-Studie in Amerika. Das war die größte Frauenstudie, die durchgeführt wurde, mit dem Ziel eigentlich zu beweisen, dass durch eine Hormonersatztherapie das Risiko für Herzinfarkt reduziert werden kann. Das war das Ziel der Studie. Die Studie wurde durchgeführt mit Hormonen, die nicht unseren Hormonen entsprechen. Ja, das heißt, es kann das überhaupt mit der heutigen Hormonersatztherapie gar nicht vergleichen. Mhm. Und es wurden Frauen mit Hormonen erst behandelt, die im Durchschnitt 62 Jahre alt waren.
Die waren quasi eigentlich
schon längst, schon eben durch, wie man gesagt hat, genau. Drüber. Ja. Wobei da ändert sich ja jetzt auch viel, weil mit der bioidenten Hormonersatztherapie gibt es dieses Drüber ja eigentlich nicht. Dazu kommen wir dann aber ganz kurz später auch nochmal. Das bedeutet, diese Studie wurde nicht nur falsch geführt, mit anderen Hormonen gearbeitet und es wurde etwas, was nicht statistisch signifikant war, das ist eine Voraussetzung, dass man sagt, das ist so und das war nicht statistisch signifikant, hat es aber dann aufs New York Times Cover, glaube ich, gebracht, das war, glaube ich, die New York Times, und da kam raus, Estrogen causes breast cancer. Bonk. Und von einem Tag auf den anderen wurde die Verschreibung der Hormonersatztherapie ausgesetzt.
Ja? Die Angst vor Brustkrebs war da.
Angst vor Brustkrebs. Und es gibt Kollegen aus Amerika, denen ich mich eindeutig anschließe, die sagen, diese Studie war das größte Verbrechen an der Frauengesundheit im letzten Jahrhundert. Mhm. Ja? Das bedeutet, es wurden andere Hormone viel zu spät behandelt, ja, und nicht richtig interpretiert. Das heißt, alles an dieser Studie war falsch. Hat dazu geführt, dass, ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte auch ein Pflaster, irgendwann mal war dieses Hormonpflaster weg, weil dann wurde es einfach nicht mehr verordnet. Ja? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass eine gesamte Generation, und es werden eigentlich sicher mehr als eine Generation, wahrscheinlich 2 bis 3 Generationen, um den Benefit einer Hormonersatztherapie umgefallen sind. Und für mich ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, ja, kann mein Körper aus irgendeinem Grund keine Schilddrüsenhormone produzieren. Was passiert? Du bekommst, ohne dass irgendeiner mit der Wimper zuckt, Schilddrüsenhormone. So, du hast einen Diabetes. Das bedeutet, deine Bauchspeicheldrüse kann kein Insulin produzieren. Insulin ist ein Hormon. Was bekommst du? Insulin.
Das heißt für mich jetzt aber, dass wir Frauen immer noch so als, weiß nicht, leicht hysterisch, ertrag's doch, da wirst doch irgendwie durchkommen, eigentlich nicht ernst genommen werden mit diesen Symptomen und diesen Beschwerden, die wir dann haben in den Wechseljahren.
Das ist eine gute Frage, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht einfach auch ist, naja, das war ja schon immer so, da muss man halt dann durch.
Muss man halt durch,
ja. Das ist der natürliche Prozess. Und da kommen wir zu dem Punkt, das ist der natürliche Prozess, dass deine Eierstöcke irgendwann einmal keine Follikel und keine Hormone mehr produzieren. Irgendwann einmal ist das fertig, das ist so. Ich glaube, es geht in die Richtung, also es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber es geht in die Richtung, dass wir eigentlich, es war nicht geplant, dass wir 80 oder 90 Jahre alt werden. Das ist der springende Punkt.
Okay.
Wir sind früher mit 30 gestorben, dann sind wir mit 40 gestorben, dann sind wir mit 50 gestorben. Aber wir sind nicht 80 oder 90 Jahre alt geworden.
Das heißt, diese ganzen Beschwerden, die ich damit als Frau mit 60 habe,
die hat sie halt früher dann nicht gegeben, weil die Frauen ja früher gestorben sind.
Die hat es gar nicht gegeben.
Ich glaube, die Evolution hat das nicht geplant, dass wir so alt werden, weil sonst würde die Evolution uns ja alle benachteiligen, die Frauen. Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen sein.
Das wollen wir nicht glauben.
Nein, das ist doch sicher nicht so. Ja? Das bedeutet, es ist in vielen Köpfen drinnen, das ist normal, dass das irgendwann einmal zu Ende ist. Und das ist, glaube ich, nicht so.
Mhm. Das heißt, was kann ich jetzt mit einer geführten, betreuten Hormonersatztherapie, ich komme zu dir, wie ist jetzt das Prozedere? Ich komme mit meinen Beschwerden, ich habe Gelenkschmerzen, ich fühle mich müde, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe so den Beginn der Hitzewallungen. Wie untersuchst du mich, wie betreust du mich?
Ja. Also das Allerwichtigste ist, dass ich meine Symptome kenne. Ja? Also, und dass ich das mitschreibe oder mittracke, wann habe ich in der Zyklusphase welche Symptome. Ja? In der Perimenopause zählen deine Symptome immer viel mehr als der Hormonstatus. Der Hormonstatus ist eine Momentaufnahme. Ja? Weil, wie wir ja gesagt haben, die Hormone gehen rauf und runter, Achterbahn. Ja? Ist es so, dass du unbedingt einfach deine Symptome einfach zusammenschreibst, beobachtest, habe ich die zum Beispiel in der zweiten Zyklusphase mehr, habe ich sie in der ersten Zyklusphase, wie sind die, kommen die in Wellen, sind die dann wieder mehrere Wochen weg oder habe ich das ständig? Das heißt, das ist mal das Wichtigste, das weißt einmal du. Ich mache trotzdem einen Hormonstatus, weil es geht ja zum Beispiel auch ums Testosteron und nicht nur ums Östrogen und ums Progesteron.
Mhm. Können wir dann auch noch darüber sprechen, was ja da noch hineinspielt.
Und dann, je nachdem, wie die Symptome sind, bin ich jemand, die lieber frühzeitig mit einer niedrig dosierten, adaptierten, bioidenten Hormonersatztherapie beginnt, als mit sogenannten Silber, Trauben, Silberkerzen, Isoflavonen, Mönchspfeffer und. Und ich kann das ganz genau erklären, warum ich das nicht möchte, weil diese Substanzen können alle zu einer leichten Verbesserung der Symptome führen, aber sie passen eben nicht ganz genau auf den Hormonrezeptor drauf und können damit nicht die Entstehung der Folgeerkrankungen verhindern. Das bedeutet,
die Demenz, die Osteoporose etc.
Genau, oder meinen hohen Blutdruck. Ja. Ja, also das heißt, den Gefäßschaden aufgrund der chronischen Entzündung. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und Gelenkschmerzen hat und Hitzewallungen hat und ich gebe jetzt Isoflavone, können die Hitzewallungen besser werden, aber die Gelenkschmerzen werden zu 99% nicht besser werden. Ja. Mhm. Weil dafür brauche ich das Östrogen, weil das ist das, was antientzündlich ist. Und diese Phytoöstrogene blockieren dann sogar ein bisschen den Rezeptor. Das heißt, wenn dein Körper dann richtig das Hormon wieder produzieren kann, weil du bist ja noch in der Perimenopause, es kann ja sein, dass es ganz normal wieder produziert, dann kann das aber nicht am Rezeptor wirken, weil der Rezeptor teilbesetzt ist durch diese anderen Dinge. Das heißt, ich verschreibe die nicht. Ist mein Zugang. Ich kenne viele Gynäkologen, die sagen, in der Anfangsphase, in der Perimenopause gebe ich einfach alle pflanzlichen Dinge. Und wenn das ausgeschöpft ist, erst dann gehen wir zur bioidenten Hormonersatztherapie. Ist ein unterschiedlicher Zugang. Ja, aber mit all dem, was ich jetzt in der letzten Zeit gelesen und gehört und geresearched habe, ist es so, dass dieser Schaden, der bereits in der Perimenopause beginnen kann, einfach nur mit einer bioidenten Hormonersatztherapie behoben oder bekämpft werden kann.
Das heißt, wenn ich ein Östrogen nehme, in dem Fall schmiere, ein Östrogel wahrscheinlich, ja, muss ich aber begleitend ein Progesteron einnehmen. Genau.
Also das Wichtige ist, dass die Hormone, mit denen wir ja heutzutage arbeiten, eben das Östradiol, das Progesteron und eben in manchen Fällen das Testosteron, sind entsprechend genau unserer chemischen, der chemischen Struktur unserer Hormone. Die sind chemisch
das ist
ident.
Das Bioidente.
Genau. Mhm. Die werden zwar auch im Labor hergestellt, ja, aber sie sind chemisch, also sind biochemisch ident unseren, haben nicht irgendeine OH-Gruppe oder irgendwas dran. Und das ist der große Unterschied zu den Hormonen, die verwendet wurden in der WHI-Studie. Und auch der große Unterschied, ich finde, das sollte man auch ganz kurz sagen, viele Frauen sagen, ich habe die Pille nicht vertragen, ich will keine Hormone. Mhm. Die Pille sind andere Hormone in 3- bis 4-fach höherer Dosis.
Ah, okay.
Ja, mit einer Pille will ich eine Ovulation unterdrücken. Ich will, dass du keinen Eisprung hast. Dafür muss ich hohe Dosen verwenden. In der Hormonersatztherapie verwende ich niedrige Dosen, adaptiert je nachdem, wie viel die Frau braucht. Und andere Hormone, nämlich unsere Hormone. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt.
Das ist eben auch ein springender Punkt, dass viele das sagen, ich traue mich nicht drüber, ich vertrage keine Hormone. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr individuell und da kann man wahrscheinlich nicht über einen Kamm scheren, aber wie äußert sich es denn, dass ich die Hormonersatztherapie nicht vertrage?
Naja, es ist ein bisschen schwierig, ob es ein Vertragen ist oder ob es zu einer Überdosierung kommt. Ja?
Okay, also schlecht eingestellt
also
quasi.
Genau, weil das Problem in der Perimenopause ist ja, dass unsere eigenen Eierstöcke noch produzieren. Das bedeutet, du kannst Phasen haben, da geht es dir super und dann hast du Phasen, wo du plötzlich wieder zum Schwitzen anfängst. Ja? Das, was man sich dann denkt, Schwitzen ist ja klassisch, wenn ich zu wenig Hormone habe. Das heißt, man nimmt mehr. Und es kann aber auch eine Überdosierung, also ein zu viel, kann ähnliche Symptome machen wie ein zu wenig. Das heißt, das ist dann immer ein bisschen tricky, wo man dann immer halt wieder im Zweifelsfall nochmal eine Laborkontrolle machen muss, um zu schauen, hast du jetzt vielleicht zu viel, weil deine Eierstöcke jetzt doch noch produziert haben. Die Perimenopause ist schwieriger. Postmenopause, wenn die Eierstöcke nichts mehr produzieren, ist es einfacher einzustellen als in der Perimenopause. Aber es geht auch, man muss nur ein bisschen Geduld haben und vor allem, nur weil eine Freundin von mir die Dosierung X hat geht's aber mit dem überhaupt nicht gut. Ja, das ist eben höchst individuell und muss ständig an einem Rädchen gedreht werden und kontrolliert werden und geschaut werden, wie geht's dir damit.
Ja, deshalb eben die Begleitung durch dich, weil ich sehe es ja bei mir, ich weiß, wie es bei mir ist. Und ich gesagt habe, ich habe mal begonnen und mich ja auch herangetastet und mit dir in enger Abstimmung immer wieder ausprobiert, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, bis man dann den Modus findet, wo man sagt, das ist angenehm und das verändert sich ja eben auch immer wieder.
Genau.
Das heißt, das Östrogel, weil du gesagt hast, die Gelenkschmerzen zum Beispiel, ein Östrogen zu schmieren, das hilft wogegen? Wogegen verwende ich das?
Naja, also wenn wir, also es hängt davon, ich gebe ein Östrogen, wenn ich bestimmte Symptome habe. Ja? Also
wie
wenn
zum
ich
Beispiel
jetzt zum
die
Beispiel
Wallung.
Eben die Hitzewallungen, den Nachtschweiß, die Brain-Veränderungen, da meine ich jetzt also gerade so Erschöpfung und Konzentration, diese Dinge. Ich kann es nehmen, weil ich eben die ganze Familie hat Osteoporose, ich will keine Osteoporose bekommen, ich merke schon meine Knochendichte, ich habe eine Knochendichte-Messung machen, ich hatte in der Knochendichte bereits eine Osteopenie, meine ganze Familie hat einen erhöhten Blutdruck, ich merke überall einfach diese chronische Entzündung, meine Autoimmunerkrankung, die ich habe, wird schlimmer und. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge. So, dann ist eine Hormonersatztherapie Östrogen, das durch die Haut gegeben wird, transdermal, in Kombination für alle Frauen, die eine Gebärmutter haben, als Muss, für Frauen, die keine Gebärmutter haben, oder eine Hormonspirale, die Gebärmutter schützt, ein kann. Und eigentlich wird es auch bei diesen Frauen empfohlen, weil die Wirkung des Progesterons eigentlich so positiv und so gut ist auch. Mittlerweile wissen wir auf Knochen etc., dass wir sagen, wir geben ein Progesteron dazu. Das muss dabei sein.
Das auch, wenn du eine Hormonspirale noch...
Ja, es wird empfohlen, weil die Wirkung so gut ist. Du musst es nicht. Also wenn du jetzt sagst, ich schlafe hervorragend, meine Stimmung ist hervorragend, ich brauche wirklich nur, ich habe nur die Hitzewallung und, dann musst du es nicht nehmen. Ja, aber Für alle anderen ist es ein Muss und es kann aber jede Frau nehmen. Das heißt, ich habe oft so die Frage, ich habe eine Hormonspirale, aber ich kann nicht schlafen. Naja, dann wunderbar, dann nehme ich ein Progesteron dazu, dann kannst du besser schlafen. Mhm. Also es muss auf jeden Fall dazugegeben werden, wenn ich eine Gebärmutter habe und keine Hormonspirale habe, dann ist es ein Muss. Weil durch das Östrogen würde die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut werden und ich brauche etwas, was das runterreguliert, weil sonst würde ich ja einen ständigen Input auf die Gebärmutterschleimhaut haben, die würde sich aufbauen, aufbauen, aufbauen. Und dann könnte ich damit nach vielen Monaten, Jahren eventuell das Risiko für ein Endometriumkarzinom fördern. Deswegen muss ich immer Östrogen plus Progesteron. Progesteron kann ich alleine nehmen. Mhm. Ja?
Wie lange muss ich eine Hormonersatztherapie nehmen?
Man muss gar nicht.
Sollte ich sie, wenn ich sie beginne?
Ich gebe es nicht mehr her. Also prinzipiell ist es ganz wichtig zu sagen, erstens einmal, das möchte ich auch ganz unbedingt sagen, eine Hormonersatztherapie ist eine höchst individuelle Entscheidung. Jede Frau verdient die Information, die sie benötigt, um sich selbst eigenverantwortlich für oder gegen eine Hormonersatztherapie zu entscheiden. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass jede Frau muss. Wenn ich alle anderen Dinge mache, zu denen wir dann auch noch kurz kommen, dann muss ich nicht unbedingt, aber viele wollen. Ja, die nicht wollen, die nehmen keine Hormonersatztherapie. Ja? Aber wenn ich sage, ich nehme sie, dann nehme ich sie, solange ich ein gutes Gefühl damit habe oder sie nehmen möchte. Ich kann sie jederzeit wieder aufhören. Ganz ein wichtiger Punkt. Ich muss sie nicht, wenn ich einmal angefangen habe, um Gottes Willen, jetzt muss ich es weiternehmen. Nein, ich kann jederzeit wieder anfangen.
Das kann ich von einem Tag am anderen stoppen oder muss ich das irgendwie so ausschleifen lassen?
Nein, man kann aufhören. Man kann einfach aufhören und dann sieht man eh, wie geht's mir damit. Ja? Mhm. Das ist das Nächste. Und dann ist ein Punkt mehr, der auch noch ganz, ganz wichtig zu sagen ist, ich kann auch später anfangen. Ja, also so dieses goldene Zeitfenster, das immer wieder diskutiert wurde.
Das wäre in welchem Zeitraum?
60 Jahre, nicht über 60 Jahre und nicht später als 10 Jahre nach der letzten Blutung. Mhm. Ja, das war, als diese synthetischen, nicht bioidenten Hormone verwendet wurden. Ja, heutzutage sagt man, man muss es bei jeder Frau individuell evaluieren, aber ich habe auch Frauen, die über 60 mit einer Hormonersatztherapie beginnen. Und jetzt kommt eine kurze Geschichte von mir, also nicht von mir, aber aus meiner Familie. Ich habe jetzt begonnen, meiner 82-jährigen Mutter ein Progesteron zum Schlafen zu geben und ein Testosteron für den Knochen- und Muskelaufbau. Ja? Da würden viele wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen. In London habe ich das bei der...
Das ist quasi ihre erste Hormonersatztherapie.
Die Gebärmutter entfernt wurde, hatte sie ein Pflaster. Das wurde ihr dann entfernt 2002. Und das heißt, seit 2002 hatte sie keine. Und es ist aber so, dass ihre Knochen und ihre Muskulatur nicht so optimal sind. Auch der Schlaf ist nicht so optimal. Und deswegen habe ich jetzt bei ihr mit dem begonnen, neben dem, dass sie jetzt auch mit 81 begonnen hat, ins Fitnesscenter endlich zu gehen. Und sie nimmt auch Kreatin und Eiweiß.
Genau, auf das kommen wir jetzt auch alles. Das heißt, es geht ja einfach wesentlich besser.
Ne, sie hat jetzt begonnen damit. Ja, sie hat jetzt begonnen damit. Sie macht es jetzt und jetzt schauen wir mal, was sich entwickeln wird oder wie sich es entwickeln wird.
Spannend.
Ja, total spannend.
Also die Hormonersatztherapie ist ja das eine, womit man sehr viel machen kann. Genau. Das alles natürlich sehr, sehr individuell, gut betreut am besten, gut informiert, glaube ich, hat das einen großen, großen Einfluss auf die Lebensqualität. Jetzt gibt es aber natürlich verschiedenste andere Umstellungen, auch in meinem Lebensstil, die Ernährung. Wir reden alle vom Sport, vom Krafttraining, vom Kreatin, vom Protein. Was sind denn so, was würdest du sagen, so die drei Hauptbereiche meines Lifestyles als Frau in der Lebensmitte in den Wechseljahren, die ich unbedingt priorisieren und beachten und unter Umständen eben auch umstellen muss oder sollte?
Sport, Ernährung, Self-Care, würde ich sagen. Mhm. Ja? Also Sport ist einmal klar. Sport ist schwierig, weil Sport ist nicht Sport. Ja, also wir sind, also alle, die so jetzt mit 50 plus sind, sind eher so die Cardio-Fraktion.
Klar, wir sind am Stepper gestanden und haben Aerobic gemacht diese Dinge.
Genau. Und wenn ich jetzt ins Fitnesscenter gehe, ist das Fitnesscenter einerseits voll mit jungen Mädels, die voll Krafttraining machen, aber auch mit eben älteren Frauen, die Krafttraining machen. Das heißt, es hat sich schon herumgesprochen, dass Krafttraining wichtig ist. Ja. Und das Krafttraining ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Eins, wo du die Leute am ehesten dann locken kannst, weil wenn du sie nicht locken kannst, dann sagst du, pass auf, das Krafttraining, das du machst, geht auch auf deine Knochen. Positiv, hat einen positiven Effekt auf deine Knochen. Das heißt, du kannst der Osteoporose damit vorbeugen. Das kannst du nicht greifen, ja. Osteoporose, das ist irgendwann, ja. Aber wenn du ihnen sagst, und die kommen alle mit einer Veränderung der Body Composition, die kriegen ihr Baucherl, die sind unglücklich, weil sie machen alles, was sie machen, bis jetzt immer gemacht haben und es funktioniert nichts und sie nehmen zu, dann kannst du sie damit ködern, ja. Weil wenn du sagst, pass auf, Milchmädchenrechnung, stell dir vor, du hast 10 Muskelzellen, ja. Und du isst etwas, dann verbrennen diese 10 Muskelzellen, was sie brauchen, den Rest speichern sie immer als Fett. Der Körper ist ganz gescheit, der gibt nichts mehr her. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du hast statt 10 Muskelzellen 1000 Muskelzellen. Ja? Das heißt, es wird viel mehr verbrannt und viel weniger gespeichert. Das heißt, die Muskulatur ist wichtig und die Muskulatur kriege ich nur mit erstens Krafttraining, zweitens Eiweiß. Ja? Mhm. Und so diese Eiweißgeschichte, das ist schon auch ein spannendes Thema, weil ich habe mich, glaube ich, mit der Ernährung beschäftigt. Das erste Mal, als ich 16 war, da hatte ich eine Diät, die hat geheißen Ahornsirup-Diät, glaube ich, ganz was Bescheuertes. dann habe ich
klingt interessant.
Ja, total. Dann habe ich im Studium mich natürlich damit beschäftigt, habe dann die Ernährungsmedizin-Ausbildung gemacht und. Und jede, die ein gewisses Alter erreicht hat, hat schon viele Hypes erlebt. Ja. Ja? Und daher stelle ich mir natürlich schon die Frage kritisch, ist der Eiweiß-Hype einer, der gekommen ist, um zu bleiben. Und wenn ich mir anschaue, wofür ich Eiweiß-Aminosäuren brauche, glaube ich jetzt definitiv, was ich auch in meiner Erfahrung als Ärztin sehe, dass das Eiweiß kein Hype ist, sondern etwas, was ganz massiv notwendig ist, weil, du musst dir Folgendes vorstellen, wenn Östrogen, Testosteron weniger wird, haben wir keinen anabolen Stimulus, das heißt, unser Muskelaufbau stoppt und es kommt zum Muskelabbau. Wenn ich zusätzlich auch noch zu wenig Eiweiß esse, dann habe ich noch mehr Muskelschwund. Und ich hatte vor kurzem eine 90-jährige Patientin, die kam zu mir und die hat nur aus Haut und Knochen bestanden. Und ich bin dann mit ihr durchgegangen und gesagt, was essen Sie denn so? Und ich mache es kurz, wir kamen auf nicht einmal 10 Gramm Eiweiß am Tag. Also sie hat nichts gegessen, wo Eiweiß drinnen ist. Das heißt, der Körper holt sich die Aminosäuren, damit er funktionieren kann, aus der Muskulatur. Weil er sagt, ohne Muskel kann ich leben, aber ohne Herz, ohne Leber, ohne Niere kann ich nicht leben. Aber irgendwo brauche ich die Aminosäuren her, dann mache ich halt Muskelabbau. Und das ist das, was passiert. Ja?
Das heißt, man wird immer schwächer, immer gebrechlicher.
Genau. Das heißt, wir brauchen den Sport, das Krafttraining, wir brauchen das Eiweiß und mit Selfcare meine ich auch Schlaf und dass wir auf uns achten, ja, dass wir irgendwie keinen Raubbau an unserem Körper betreiben, ja, dass wir schauen, okay, jetzt halte ich mal inne, jetzt mache ich mal Stopp, jetzt komme ich mal dran, ja, also ich glaube, das würde ich jetzt derzeit einmal so als die drei wichtigsten Dinge sehen.
Mhm. Um beim Sport nochmal einzuhaken, beim Protein, ich meine, das ist ja etwas, das ist ja in Wahrheit, also mein Mann sagt immer, das ist ja nicht neu und wir haben immer schon trainiert und nachher den Proteinshake getrunken. Das ist ja etwas, es ist nur jetzt so extrem omnipräsent, dass man so ein bisschen schon belächelt, weil in jedem Produkt eben, weiß nicht, es gibt in jedem Smoothie, jedes Getränk, jedes Produkt ist mit Protein angereichert. Was ist denn jetzt aber deine so Empfehlung, wo du sagst, als Frau in der Lebensmitte, wie viel Protein brauche ich denn realistischerweise pro Tag?
Ja. Naja, die Geschichte ist, die unsere Guidelines wurden hier auch noch nicht umgeschrieben, weltweit, also weder in Österreich, Deutschland, Schweiz, noch in Amerika, noch in England. Es ist nach wie vor die Empfehlung 0,8 Gramm pro Kilogramm ideal im Körpergewicht, wo sich aber mittlerweile fast alle einig sind, das ist zu wenig. Also 1,2 ist eigentlich so die Untergrenze, die wir essen sollten, damit wir nicht Muskel abbauen.
Das heißt 1,2 Gramm pro Kilogramm.
Ideal im Körpergewicht. Das ist auch wichtig, weil wenn jemand übergewichtig ist, sagen wir, eine Frau hat 80 Kilo und sollte eigentlich 60 Kilo haben, dann wird das mit den 60 Kilo berechnet und nicht mit den 80 Kilo. Ja? empfohlen wird eigentlich 1,6. Es gibt welche, die gehen auf 2 Gramm. Ja, also das schaffe ich persönlich nicht. Ich versuche 1,6 Gramm anzupeilen. Schaffe ich auch nicht jeden Tag, aber damit komme ich zumindest so im Durchschnitt auf die Woche gerechnet auf zumindest 1,2 und damit weiß ich einmal, ich habe es erreicht. Ja.
Ein ganz wichtiges Thema sind ja auch die Supplements. Man hört so viel, es gibt so vieles, wo man den Eindruck hat, das muss ich jetzt unbedingt nehmen. Was sind denn so deine Favorites oder das, was man wirklich braucht jetzt?
Also ich fange ganz kurz anders an und zwar ist es mir ganz, ganz wichtig, ich habe oft Frauen, die mit einem ganzen Riesensack voller Supplements kommen. Das ist übertrieben, das ist nicht notwendig. Ja. Also das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt Supplements, die sind wichtig, die sage ich jetzt gleich, aber ich muss mir nicht tausende verschiedene Dinge ausprobieren. Ich meine, ich kann natürlich, wenn jemand mag, soll er das machen oder soll sie das machen, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Also einig sind sich alle zum Thema Vitamin D. Ob plus K2 oder nicht plus K2, auf die Diskussion lasse ich mich jetzt nicht ein, weil das ist Geschmackssache. Manche sagen unbedingt, manche sagen, ist nicht notwendig. Ja?
Okay.
Nächste Geschichte ist Kalzium. Ich finde, wenn ich eine kalziumreiche Ernährung habe und wenn ich auf Protein achte, esse ich sehr viel Milch und Milchprodukte. Ich führe kein Kalzium extra zu. Ja? Also ich habe das Kalzium, mache ich über die Ernährung. Es ist wichtig, dass ich ausreichend Kalzium habe, aber ich mache das Kalzium über die Ernährung. Mhm. Ja? Also Vitamin D, Kalzium über die Ernährung. Magnesium, Omega-3.
Ja. Magnesium.
Ja, da gibt es eben so viel verschiedene.
Ist ja auch das so eine ist, Diskussion.
Ja, da gibt es so viele verschiedene. Je nachdem, welche Beschwerden ich habe und wogegen ich es nehmen möchte. Es gibt natürlich ein Magnesiumcitrat, das nehme ich, wenn ich Probleme habe mit Muskelkrämpfen oder auch damit mein Stoffwechsel besser funktioniert. Glycinat, Bisglycinat, Malat, die sind eigentlich eher die für Schlaf und Brain sind. Mhm. Also eigentlich empfehle ich die. Und dann gibt es noch das Magnesiumtreonat.
Und, ja, von dem hört man auch so
ja,
viel.
Ja, hört man auch so viel. Da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Das kriegst du in der Dosierung, in der wir es wollen, glaube ich, in Österreich recht schwer. Du müsstest recht hohe Dosierungen nehmen, dass es für den Schlaf gut hilft. Aber kleinere, niedrigere Dosierungen sind sicher auch für den Körper und fürs Brain einfach gut. Mhm. Das heißt, Magnesium finde ich definitiv eine wichtige Geschichte.
Was wäre da so ein Basiswert, wo du sagst, dass
wie viel man nehmen
sollte man nehmen?
Ja, also zumindest 200. Also 100 in der Früh, 100 am Abend wäre eine Geschichte, was durchaus anzupeilen wäre. Beim Vitamin D nochmal zurückkehrend, da gibt es unterschiedliche, nehme ich es täglich, nehme ich es einmal pro Woche, empfohlen ist eigentlich eher täglich. Ich sage aber, bevor mir dann die Frauen sagen, täglich schaffe ich nicht, dann sage ich, dann nimm es lieber einmal pro Woche, ist besser als nicht.
Mhm. Ja. Weil wir alle eigentlich einen chronischen Mangel haben,
ja,
oder?
Genau, ja, genau. Dann würde ich definitiv zu den wichtigen Nahrungsergänzungsmitteln das Kreatin zählen.
Ja, ja, Kreatin ist ja auch in aller Munde.
Ja, ist in aller Munde, war früher bei den Bodybuildern, wurde genau es verwendet, ist jetzt eines sicher der am meist untersuchtesten und meist propagiertesten Nahrungsergänzungsmittel, das aber auch sehr safe ist. Ja, also das ist auch etwas, wo ich erst gesagt habe, ich gebe es jetzt meiner Mutter. Kreatin hilft einfach beim Muskelaufbau. Ja? Also alles, was du bis 5 Gramm täglich nimmst, geht in den Muskel.
Mhm.
Wir wissen aber mittlerweile auch, dass wenn du Kreatin in einer höheren Dosierung nimmst, also über 5 Gramm, hilft es auch im Gehirn. Also für die Konzentration, gegen Erschöpfung, Müdigkeit. Das heißt,
Brain Fog vielleicht?
Brain Fog, genau.
Ah, super, sehr gut, ja.
Ja, das heißt, man könnte versuchen, entweder gleich eine höhere Dosis auf einmal zu geben. Ich mische es mir in meinen Proteinshake hinein.
Mhm.
Oder man sagt, ich nehme einen Teil in den Proteinshake in der Früh und einen Teil zum Beispiel noch am Nachmittag, wenn ich recht müde bin.
Aber das heißt, eine Dosis höher als 5 Gramm?
Absolut.
Milligramm.
Also es gibt
fünf Gramm.
Es geht jetzt sogar in die Richtung, dass manche in bestimmten Situationen, vor allem nach einem Jetlag soll es helfen oder wenn ich ganz besonders oder schlecht geschlafen habe und ganz besonders wichtig ist, dass ich aber mich gut fokussieren kann, dass die bis zu 20 Gramm gehen. Ja, also da gibt es jetzt ganz, ganz spannende Untersuchungen zum Thema Kreatin.
Wow.
Also kann man safe nehmen und empfehle ich eigentlich allen Frauen.
Thema Hirngesundheit. Du hast doch die Lisa Mosconi erwähnt, die sich da ja sehr, sehr darauf spezialisiert hat und ein Buch dazu geschrieben hat. Wie kann ich da noch mehr tun, um da Demenz vorzubeugen?
Meine Brain Health zu unterstützen.
Unterstützen.
Also ganz, ganz wichtig für die... Das, was die Lisa Mosconi schon ganz klar auch sagt, ja, es gibt verschiedene Dinge, die wir haben. In der Perimenopause passiert ein Umbau im Gehirn und der ist temporär. Das heißt, auch wenn eine Frau sagt, ich nehme keine Hormonersatztherapie, können diese kognitiven Probleme, die sie hat, also mit Wortfindungsstörungen, Erinnerung, Gedächtnis, werden von alleine, wenn dann die Hormone nicht mehr schwanken, besser. Das ist einmal ganz wichtig zu sagen, ja. Aber es häufen sich, und da hat sie gerade einen enormen Etat zur Verfügung gestellt bekommen in Amerika, um weiter zu forschen. Aber ich sage es jetzt ganz brutal, bis diese Forschungsergebnisse vorliegen, bin ich in meinem Alter schon dement, ja, weil ich kann darauf nicht warten, dass die kommen, ja. Das bedeutet, wir versuchen jetzt trotzdem schon Dinge zu machen, von denen wir wissen, dass sie wirken, ja. Also das eine ist, wir wissen, dass Omega-3 ganz, ganz wichtig ist fürs Gehirn, ja. Also Omega-3 würde ich auf jeden Fall. Das zweite ist, diese chronische Entzündung, da gibt's eine arge, das hat mich total schockiert, dass ich das gelesen habe. Und zwar, wenn das Östrogen verschwindet, dann haben wir nicht nur im Gehirn eine chronische Entzündung, die womöglich dann mit einer der Faktoren ist, warum wir 20 Jahre später eine Demenz entwickeln, sondern wir haben auch, unser Gehirn verliert die Fähigkeit, Zucker zur Energiegewinnung zu beziehen. Ja, das heißt, solange wir Östrogen haben, lebt unser Gehirn vom sogenannten Glukosemetabolismus. Wenn das nicht mehr der Fall ist, weil kein Östrogen mehr da ist, steigt unser Gehirn auf den Fettstoffwechsel um und bezieht das Fett aus dem Gehirn. Und das Fett im Gehirn sind die Hüllen, die unsere Nerven umhüllen. Mhm. Das heißt, brutal gesagt, fängt das Gehirn an, sich selbst aufzufressen. Das dürfte mit einer der Faktoren sein, die dann 15 bis 20 Jahre später die Entwicklung der Demenz fördern oder dazu führen. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir natürlich mit unserem Gehirn sehr gut umgehen. Und das Wichtigste ist Schlaf. Auch da gibt es mittlerweile Untersuchungen, die sagen, eine Nacht schlechter Schlaf erhöht unser Demenzrisiko um 3%. Aber ich kann es wieder gut machen mit Sport. Ja? Sport ist eines der wichtigsten Dinge für unser Gehirn. Ja? High-Intensity-Intervalltraining ist super für kardiale Gesundheit, also für unser Herz, aber auch für unser Gehirn. Ja? Also massiver, verstärkter Blutfluss durch Vollgas, irgendwas, also jetzt nicht eine Stunde Vollgas, aber High-Intensity-Intervall, also immer kurze Intervalle. Ja, also Sport, Schlaf, sind einmal Ernährung, ja, also antientzündliche Ernährung, viele Beeren, viele Ballaststoffe und, ist einmal für unser Gehirn ganz wichtig. Und dann die nächste Geschichte ist mit Kreatin, Omega-3 und Hormonersatztherapie. Das sind die Dinge, die ich am besten, so kann ich mein Gehirn am besten unterstützen.
Ich merke schon, das Omega-3, also wenn ich das regelmäßig nehme, wie sich das auch auf meine Gelenke auswirkt. Dass ich da einfach merke, dass da an diese Entzündungsprozesse, die im Körper einfach ablaufen, die natürlich die Gelenke belasten, dass sich das einfach wesentlich verbessert.
Ja, also es gibt, glaube ich, fast keinen, wenn man jetzt, ich mag den Begriff Longevity nicht, aber niemanden, der in dem Bereich arbeitet, der nicht Omega-3 empfiehlt. Ja, also Omega-3 ist definitiv etwas, was ganz wichtig ist.
Was würdest du sagen? Ich weiß, es ist immer so schwierig, da Empfehlungen auszusprechen und wahrscheinlich muss man sich da auch austesten lassen einmal.
Ja, diesen Omega-Index.
Den Omega-Index, in welcher Höhe?
Schwierig, weil also wichtig ist, dass wir mit einer mediterranen Ernährung, mit viel Olivenöl, mit regelmäßig Fisch, also wenn ich dreimal pro Woche einen Meeresfisch esse, dann tue ich schon viel, dann sollte ich eigentlich den Bedarf gedeckt haben. Nüsse, genau, also es gibt recht viel. Ich supplementiere, habe mir gerade meinen Index bestimmen lassen und supplementiere noch zu wenig, das heißt, ich erhöhe jetzt mein Supplement, 1000 Milligramm, 2000 Milligramm, also wir können da ruhig hinaufgehen. Es hängt aber ja da beim Omega-3 auch ab davon vom Verhältnis DHA zu EPA. Also da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Also insofern ist es nicht ganz so leicht, da eine generelle Empfehlung abzugeben.
Wenn wir jetzt sagen, 3 bis 5 Eckpfeiler, um es nochmal abzuschließen. Ich bin so im Beginn oder mitten in der Perimenopause, ich habe meine Symptome. Ich möchte was verändern, damit es mir einfach besser geht. Was sind so die 3 bis 5, vielleicht schaffst du 5 Eckpfeiler, auf die ich wirklich beachten soll und die ich verändern kann?
Also Sport, Ernährung, Schlaf, Self-Care. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist educate yourself. Ja? Weil das, was ich jetzt gerade in letzter Zeit ganz massiv erlebe, ist, ganz viele Frauen kennen ihren Zyklus nicht und brauchen Hilfe von jemand anderem, die ihnen dann ihren Zyklus erklärt. Da muss ich dann sagen, bitte setz dich hin, lad dir irgendeine App runter. Es gibt tolle Apps. Eine ganz eine tolle App ist die Balance App von der Dr. Louis Newson. Und fang an, deinen Zyklus kennenzulernen und tracke ihn. Du brauchst dafür niemanden Fremden, das kannst du selber. Also jede Frau sollte wissen, wie ihr Zyklus, wie lange ihr Zyklus dauert, wie lange die Blutung dauert. Manche Frauen spüren den Eisprung, ich habe den nie gespürt. Ja, aber dass ich einfach ein bisschen beobachte, wie ist mein Zyklus, habe ich Symptome, die in bestimmten Zyklusphasen auftreten. Und dass ich versuche, einfach mich ein bisschen weiterzubilden und mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, um da mir die Informationen zu holen, die ich brauche.
Das ist ja, glaube ich, auch die große Chance, oder ich habe das selber so gesehen oder empfinde es auch so jetzt gerade in dieser Phase, dieser Wechseljahre oder eben dieser Lebensmitte, dass man sich schon, wenn man die Chance nützt, viel besser kennenlernen kann. Ja. So wie du sagst, es ist eben sich noch einmal mit dem Zyklus befassen, ja, noch einmal zu schauen, was tut mir gut, an diesen Stellrädchen irgendwie zu drehen, wenn ich an der Ernährung was verändere, wenn ich an einem Schlaf was verändere, wenn ich den Alkohol weglasse, wie fühle ich mich, wie geht's mir? Erstens ist das immer wieder spannend, sich selbst kennenzulernen und zu entdecken, und das hilft auch wirklich viel, so wie du sagst, sich das auch mal vielleicht aufzuschreiben oder sich einfach besser zu beobachten, klarer Ja und Nein zu sagen und seine Grenzen zu setzen und einfach ein bisschen besser auf sich zu schauen. Weil das ist vielleicht davor, in den Jahren davor, so ein bisschen untergegangen, wenn man einfach funktioniert hat und es ist alles irgendwie so gelaufen, und jetzt dann noch einmal zu sagen, na, jetzt stelle ich mich aber an erste Stelle in verschiedensten Bereichen, ist, glaube ich, eine große Chance.
Ja, absolut.
Zum Abschluss möchte ich dir natürlich auch meine 5 Abschlussfragen stellen. Und ich bin sicher, du hast da tolle Tipps. My Finest Book, was wäre denn dein Buchtipp für Frauen, die sich einfach informieren wollen und einlesen wollen zu dem Thema Wechseljahre?
Also wenn ich jetzt eine Frau in der Perimenopause bin oder eine Frau auch vor der Perimenopause, weil wir werden dorthin kommen, also wir hoffen, dass wir dorthin kommen, würde ich jetzt sagen The New Perimenopause von Dr. Claire Haber. Also das erste Buch von ihr war ja lustigerweise, sie hat mit The New Menopause begonnen und hat jetzt danach erst The New Perimenopause geschrieben.
Ah, ja.
Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch, weil es ganz genau erklärt, warum kommt es schon zu den Symptomen in der Perimenopause, was entsteht, womit können die Symptome verwechselt werden und. Also finde ich ganz toll für Frauen, die jetzt noch nicht mitten in der Postmenopause sind oder beziehungsweise schon lange keine Hormone mehr haben, die müssen das Buch jetzt nicht unbedingt lesen, aber für alle davor definitiv.
Das ist ja auch, glaube ich, wirklich die spannendste und die wichtigste Phase, dass man einfach weiß, was kommt auf mich zu und welche Symptome können auftauchen, die ich vielleicht gar nicht mit dieser Phase in Verbindung gebracht habe.
Genau.
Das glaube ich, bei vielen Frauen so. Hast du ein Motto, ein Lebensmotto oder ein Berufsmotto, My Finest Motto, wo du sagst, ein Leitsatz, ein Zitat, das dich begleitet?
Ja, eigentlich it's never too late. Ja? Weil wenn ich jetzt überlege, natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke, wenn ich das alles früher gewusst hätte, hätte ich mir vieles erspart und müsste vielleicht keine Blutdruckpulver nehmen etc. etc. Aber mit dem Wissen, das ich jetzt habe, weiß ich, es ist nie zu spät, jemanden zu sagen, fang zu trainieren an, bitte geh ins Fitnesscenter oder bitte stell deine Ernährung um. Du kannst damit so viel Positives für dich und deine eigene Gesundheit machen. Und es ist auch nie zu late, etwas Neues zu lernen oder etwas Neues zu wagen. Also gerade wir Frauen, ich habe mich mit der eigenen Ordination selbstständig gemacht, da war ich 52, da haben viele zu mir gesagt, bist du verrückt, jetzt mit 52 willst du das noch antun? Ja. Ja, warum nicht?
Ja, unbedingt. Wir brauchen dich. Ja. Mehr denn je. Was ist denn so dein, wozu sagst du klar ja? My finest yes.
Ich sage ganz klar ja zu mehr Investition in Frauengesundheit. Mhm. Ja, also das ist für mich ganz, ganz was Wichtiges. Ich sage ganz klar ja zu verpflichtender Fortbildung für Ärzte zum Thema Perimenopause, Menopause und Hormone. Wir haben als Ärzte eine Fortbildungspflicht, aber wir können uns aussuchen, wozu wir uns fortbilden. Und es kann nicht sein, dass es heutzutage noch medizinische Kongresse gibt, ohne diesem Thema. Das macht mich ärgerlich. Deswegen sage ich ja, ganz klar ja dazu. Weil sonst entsteht noch eine weitere Generation von Frauen, die um den Benefit umfallen. Das heißt, Frauengesundheit und Education der Ärzte steht für mich ganz klar an erster Stelle.
Mhm. Wozu sagst du ganz klar nein? My finest no?
Ja, zu Fehlinformation beziehungsweise zu viel Halbwissen auf, ich würde jetzt einmal sagen, Social Media von Personen ohne medizinische Ausbildung. Ja? Mhm. Das hat zwei Gründe. Punkt eins, weil es die Ärzte verschlafen haben. Punkt eins. Punkt zwei, viele Ärzte tun sich das Thema Social Media gar nicht an. Punkt drei, sehen viele eine Geschäftsidee in dem ganzen Thema Perimenopause und Menopause. Das explodiert ja wie nur irgendwas. Das Gute ist, ohne Social Media hätten wir es nicht geschafft, diese Awareness zu bekommen. Es gibt unglaublich tolle Fachleute auf Social Media. Das heißt, mein Appell an alle Frauen ist, bitte überprüfe die Quellen, denen du zuhörst und überleg dir ganz genau, ist das eine reliable source oder ist das jemand, die eigentlich marktschreierisch und irgendwas an den Mann oder an die Frau bringen will.
Mhm. Ja? Ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es ist natürlich solche Themen generieren dann auch immer sehr viel Geschäftsmache und natürlich auch Scharlatane oder auch Menschen, die sich gar nicht so gut mit dem Thema auskennen, die das dann auch ausschlachten.
Nur weil ich selber eine Hitzewallung gehabt hat, macht mich das noch nicht zu einem Spezialisten. Ja? Ja. Also das ist das, wo ich mich immer hinterfrage. Es gibt, ich meine, wir haben eine Ausbildung von 6 Jahren, wir haben ein Studium von 6 Jahren, dann eine Ausbildung von 4 bis 6 Jahren, dann 20 Jahre Berufserfahrung und dann kommt jemand, die selber durch die Menopause gegangen ist und die dann Menopausenkurse anbietet, wo ich mir denke, wie geht sie das aus? Also das heißt, bitte, liebe Frauen, alles ein bisschen genau schauen.
Dann kommen wir auch schon zu deiner letzten Message oder deiner My Finest Message. Was möchtest du Frauen vermitteln?
Eigentlich das, ich wiederhole es kurz noch einmal. Also erste Geschichte ist, educate yourself. Zweite Geschichte ist, hör auf deinen Körper. Und die dritte Geschichte ist, hol dir im Zweifelsfall eine Zweitmeinung. Ja, weil wenn jemand zu mir sagt, nein, ich darf keine Hormone nehmen, dann und ich möchte aber unbedingt, dann hole ich mir eine Zweitmeinung. Es gibt Frauen, die können keine Hormone nehmen oder sollen keine Hormone nehmen, aber ich sollte mir eine Zweitmeinung holen.
Jetzt bin ich ganz sicher, dass meine Zuhörerin sich denkt, ach, zur Frau Doris Gapp würde ich gerne mal kommen, mich beraten lassen. Wie schaut es denn aus? Bist du komplett ausgebucht? Wie steht es um deine Termine? Kann man noch anrufen und sich bei dir einbuchen?
Also wir sind derzeit bei circa 3 Monaten Wartezeit. Aber ich habe für Zuhörerinnen deines Podcasts oder unseres Podcasts, habe ich 2 Tage reserviert, wo wir, wenn man anruft und sagt, ich hätte gerne, also nicht über online gibt es die Termine erst wieder ab Ende August, aber wenn man anruft und sagt, man hat den Podcast gehört, dann habe ich dafür reservierte Termine, die früher gehen und ich werde auch jetzt dann wieder verstärkt die Menopausen-Kleingruppen anbieten.
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte.
Die gut sind für die All-Over-Information, wenn ich jetzt sage, ich habe noch nicht so wirklich Symptome, aber ein bisschen fängt schon an, dass man sich da mal so eine allgemeine Information holt. Das sind meistens so 8 bis 10 Frauen und ich erzähle mal eine Stunde was und im Anschluss wird immer so nett diskutiert. Also das wird gut angenommen und da werde ich jetzt auch wieder ein paar Zusatztermine einschieben dafür.
Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man da weiter einfach informiert und das Thema bespricht und es eben aus dieser Tabu-Ecke immer weiter rausholt und zum Thema macht. Liebe Doris, vielen Dank für deine Zeit und für dieses sehr, sehr informative Gespräch.
Liebe Isabel, gerne und danke.
Schön, dass du zugehört hast. Ich bin sicher, dass es in deinem Umfeld Frauen gibt, die von diesen wichtigen Informationen profitieren können. Teile diese Folge doch gerne mit ihnen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast teilst und kommentierst und vergiss nicht zu abonnieren, um jede neue Folge zu bekommen. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.